Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Es gab ziemliche Aufregung heute auf der Weltklimakonferenz COP in Dubai. Der Präsident der COP, Sultan Al-Jaber, musste sich rechtfertigen.
And we're here because we very much believe and respect the science.
Man sei dort, weil man die Wissenschaft respektiere, hat er gesagt. Daran gab es nach einem Bericht des Guardian Zweifel. Es geht um eine frühere Äußerung Al-Jabers und den Ausstieg aus fossilen Energien. Das ist ja das große Thema bei der Klimakonferenz. Die ganze Geschichte um den durchaus umstrittenen COP-Präsidenten Al-Jaber hört ihr gleich hier. Und wir stellen uns eine wichtige Frage im Advent. Wie können wir beim Plätzchenbacken Backpapier sparen? Es gibt nämlich einen Nachteil beim Backpapier.
Dieses Silikon, das auf dem Papier drauf ist, sorgt dafür, dass man es auch nicht recyceln kann.
Sagt Lukas Rosendahl aus unserer Deutschlandfunk Nova Redaktion. Alternativen gibt's heute hier. Am Montag, dem 4. Dezember. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Er ist dieses Jahr Gastgeber der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai. Gleichzeitig ist er aber auch CEO des staatlichen Ölkonzerns. Es geht um Sultan Al-Jaber, an dem es ja schon vor Beginn der COP Kritik gab, wegen dieser Doppelrolle. Und jetzt hat ein Bericht des Guardians für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Da werden Al-Jaber Aussagen vorgeworfen, die er vor gut zwei Wochen getätigt hat.
I am here factual and I respect the science. And there is no science out there or no scenario out there that says that the phase out of fossil fuel is what's going to achieve 1.5.
Ja, in einer Zoom-Veranstaltung im November sagt Al-Jaber also, es gebe keine wissenschaftliche Studie, kein Szenario, das besage, dass wir durch den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Al-Jaber hat sich heute dazu geäußert. Wir sprechen drüber mit unserer Reporterin Ilka Knigge. Sie ist für uns in Dubai vor Ort. Ilka, wie hat Al-Jaber auf die Medienberichte heute reagiert?
Er hat in der Pressekonferenz erstmal gut 20 Minuten lang betont, warum diese COP seiner Meinung nach jetzt schon eine erfolgreiche ist. Er hat den beschlossenen Klimaschädenfonds, der am ersten Tag schon durchgegangen ist, gelobt und auch viele weitere Pledges, also so Bekenntnisse der Staaten, aufgelistet. Und als ihn eine australische Journalistin direkt auf die Vorwürfe angesprochen hat, da hat er geantwortet, für ihn als Ingenieur spiele die Wissenschaft eine große Rolle und er werde hier missverstanden.
I have said over and over that the phase down and the phase out of fossil fuel is inevitable. In fact, it is essential. And this transition is, in fact, essential. And it needs to be orderly, fair, just and responsible. And it needs to be well managed.
Also zusammengefasst, er sagt, er habe oft betont, der Ausstieg oder eben das Runterfahren der Fossilen sei unvermeidbar.
Okay, das heißt, das klingt jetzt erstmal ein bisschen anders. Stimmt das denn, dass er das so oft betont hat? Also wie ist seine Position denn dabei?
Die ist alles andere als klar. Das sagt auch David Rüfisch, der ist von Germanwatch. Mit ihm habe ich eben über die Aussagen von Al-Jaber gesprochen und er sagt, man müsse eigentlich nur auf Al-Jabers Kurs dieses Jahr schauen.
Wo er anfing im Mai damit zu sagen, wir brauchen den Ausstieg aus den Emissionen, nicht aus den fossilen Energieträgern. Mit der Zeit hat er da zurückgerudert und hat gesagt, ja, wir müssen aussteigen. Danach hat er zwischendurch wieder gesagt, ja, wir müssen es zurückfahren, aber wir brauchen keinen Ausstieg. Und ja, das ist einfach dieses typische Bild davon, den Spagat, den er wirklich probiert zu vollziehen.
Al-Jaber wird ja auch immer wieder vorgeworfen, dass er auf Kohlenstoffabspaltung setzt, also letztlich eben darauf, dass weiter Fossile genutzt werden können, aber eben mithilfe von Technologien, die dafür sorgen, dass dabei kaum CO2 freigesetzt wird. Das könnte er auch meinen, wenn er sagt, kein Bericht beweise, dass der Ausstieg der Weg zu 1,5 Grad sei, denn natürlich sagen Wissenschaftler nicht, ihr müsst jetzt hier ganz konkret das und das sofort tun, liebe Politik, das sollen die ja eben machen. Ich höre da also wieder auch einen Hinweis auf CCS raus bei dem, was Al-Jaber sagt. Die Technologie ist aber lange noch nicht so richtig einsatzfähig.
Dann lass uns mal drüber sprechen, warum so kleine Aussagen vom COP-Präsidenten überhaupt für so viel Aufregung sorgen. Weil, also ich meine, da sind viele, viele Länder. 70.000 Menschen kommen in diesen zwei Wochen zusammen, die ja auch Einfluss haben.
Ja, absolut. Die COP-Präsidentschaft, die hat aber schon eine gewisse Macht. Die darf man nicht unterschätzen. Also sie kann vermitteln zwischen den verschiedenen Interessen. Und wenn sie ambitioniert ist und die Verhandlungen hier gut managt, dann können eben am Ende in der Abschlusserklärung auch hochgesteckte Ziele stehen. Und das ist ganz interessant. Al-Jaber, der versucht ja genau das Bild von sich zu prägen. Also er sei so der Anpacker, ein Vorangeher. Er hat in der Pressekonferenz betont, der Ausstieg aus den Fossilen sei ja zum ersten Mal bei einer COP überhaupt auf dem Weg in so eine Abschlusserklärung.
Die Abschlusserklärung, die gibt's ja erst nächste Woche. Wie sieht da bisher aus? Also stimmt das? Könnte da am Ende wirklich was beschlossen werden? Oder wenn ja, was?
Ja, also die Richtung, die er da angibt, die ist nicht so ganz richtig. In Glasgow vor 2 Jahren, da stand im vorletzten Entwurf schon mal der Ausstieg aus der Kohle drin. Indien hat dann interveniert und dann ist eben nur dieses Runterfahren draus geworden. Und letztes Jahr wurde dann diskutiert über den Ausstieg aus allen Fossilen. Und klar, dieses Jahr, da ist die Forderung danach, dass dann wirklich diese Formulierung auch beschlossen wird, laut wie nie. David Rüfisch von German Watch, der sieht dafür aber einen anderen Grund.
Ich erachte es als den logischen nächsten Schritt aufgrund der Situation, in der wir sind. Also der Klimawandel wird präsenter, die Auswirkungen werden präsenter. Und wir wissen, dass wir, weil wir so lange gewartet haben mit den Emissionsreduktionen, dass wir schneller aus den fossilen Energieträgern raus müssen.
Das ist vielleicht auch Teil der Wahrheit, dass weil es eben so umstritten ist, dass die COP hier von einem CEO eines Ölkonzerns geleitet wird, dieser Ausstieg vielleicht einfach lauter gefordert wird denn je. Und ich würde jetzt am Ende damit rechnen, dass in der Abschlusserklärung sowas drinstehen könnte, wie Ausstieg aus allen Fossilen, bei denen CO2 nicht abgespalten wird. Das wäre dann eben dieses Schlupfloch für die CCS-Technologie, das hier immer wieder Thema ist und das einige Staaten, zum Beispiel Deutschland, ja eigentlich vermeiden wollen.
Und CCS ist genau dieses Verfahren, wo CO2 abgespalten werden soll,
richtig,
was du genannt hast. Okay. Ein Artikel des Guardian über Aussagen von COP28-Präsident Sultan Al-Jaber hat heute für ziemlichen Wirbel gesorgt. Was dahinter gesteckt hat und wie da heute auch drauf reagiert wurde in Dubai, das hat uns Ilka Knigge eingeordnet. Sie ist für uns vor Ort. Ilka, danke für die Einschätzung und viel Erfolg weiter in Dubai. Wir hören uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie sagt man den Eltern oder Großeltern, wenn die älter geworden sind, dass es vielleicht nicht mehr die allerbeste Idee ist, noch Auto zu fahren? Es ist nicht einfach, weil Autofahren bedeutet auch für ältere Menschen ja einfach Mobilität, Freiheit. Das Problem ist, statistisch gesehen sind ältere Menschen, wenn sie an Unfällen beteiligt sind, viel häufiger die HauptverursacherInnen als jüngere Menschen. Die EU-VerkehrsministerInnen wollen da jetzt was machen und eine gemeinsame Linie finden. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, wie sieht denn die Idee dahinter genau aus?
Also die EU, die hat das gemeinsame Ziel, bis 2050 soll es keine Verkehrstoten mehr geben. Und dafür erarbeitet man gerade Maßnahmen. Ein Thema dabei ist auch dieses Fahren im höheren Alter. Der Knackpunkt ist, dass man in der EU hier sehr unterschiedlicher Meinung ist. Also zum Beispiel in Spanien müssen über 65-Jährige bereits jetzt alle 5 Jahre zum Gesundheitscheck, um ihren Führerschein zu behalten. In Finnland ist es genauso, nur erst ab 70 Jahren. Und in Deutschland, da ist es eher so, ja, lass die Älteren mal schön das alles selbst entscheiden.
Oder dann die Kinder für sie im Zweifel auch. Grundlegend ist ja erstmal bei dem ganzen Thema eine ziemlich wichtige Frage zu klären. Sind ältere Autofahrerinnen und Autofahrer überhaupt gefährlicher für den Straßenverkehr als jüngere Menschen?
Das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Katharina Luca ist Sprecherin des ADAC und sagt, dass man hier sehr vorsichtig sein muss, älteren Menschen direkt die Fahruntüchtigkeit zu unterstellen.
Also man kann nicht davon ausgehen, dass die Fahrtüchtigkeit allgemein mit zunehmendem Alter sinkt. Die älteren Verkehrsteilnehmer sind sogar für weniger Unfälle verantwortlich als proportional zu ihrem Bevölkerungsanteil als die jüngeren Fahrer.
Klingt erstmal überraschend. Ältere Menschen bauen anteilig weniger Unfälle als jüngere Menschen. Hier muss man aber auch beachten, dass Menschen dieser älteren Altersgruppe weniger im Straßenverkehr unterwegs sind, weil sie zum Beispiel nicht mehr arbeiten. Und ein weiterer Teil der Statistik gibt hier vielleicht auch noch einen genaueren Blick darauf. Bei rund 2/3 aller Unfälle, bei denen ältere Menschen beteiligt sind, sind sie auch Hauptverursacher.
Das heißt, wenn es schwere Unfälle gibt, dann sind es meistens ältere Menschen, die das zu verantworten haben. Fakt ist aber ja trotzdem auch, dass im Alter zum Beispiel das Sehvermögen abnimmt, dass man sich häufig vielleicht auch nicht mehr so gut drehen kann, Nacken, ne? Also Stichwort Schulterblick. Da klingt es ja eigentlich erstmal sinnvoll, dass man ab einem gewissen Alter mal checkt, ob man noch wirklich fahrtüchtig ist.
Ja, sollte man denken, sehen aber nicht alle so. Also verpflichtende EU-weite Gesundheitschecks ab einem gewissen Alter, das ist für die EU-Kommission sowieso kein Thema. Die VerkehrsministerInnen haben sich da heute darauf geeinigt, dass alle Menschen bei der Verlängerung ihres Führerscheins eine verpflichtende Selbsteinschätzung vornehmen sollen. Würde also auch für uns alle, so alle 10 bis 15 Jahre, das bedeuten. Und Bundesverkehrsminister Volker Wissing hält davon gar nichts. Das würde nur unnötige Bürokratie produzieren. Und der ADAC sieht es genauso. Also eine Testpflicht sei einfach nicht sinnvoll, sagt Katharina Luca.
Das Ziel, eine Sensibilisierung bei den Autofahrenden herzustellen, die wird unserer Ansicht nach darüber auch nicht erreicht. Viel wichtiger ist es, dass jeder sich selber überlegt, egal welchen Alters, ob bestimmte Erkrankungen, bestimmte Medikamente, die man einnimmt oder bestimmte gesundheitliche Einschränkungen, welcher Art auch immer, es einem wirklich noch ermöglichen, sicher am Verkehr teilzunehmen und sicher ein Auto zu führen.
Also Bundesverkehrsminister und der ADAC, die wollen darauf vertrauen, dass alle Menschen ohne Pflicht einfach ehrlich zu sich selbst sind und danach entscheiden, ob sie weiter Auto fahren sollten oder nicht.
Klingt ja in der idealen Welt auch gut und richtig. Ich verstehe trotzdem nicht so ganz genau, warum das so schlimm ist, dass man zu so einem Check oder so eine Selbstauskunft dann irgendwie macht. Weil am Ende bleibt es ja dann oft doch wieder an Angehörigen hängen, den älteren Eltern oder auch Großvater, Großmutter irgendwie die dazu zu bewegen, den Führerschein abzugeben, wenn die selber eine ganz andere Einschätzung haben, ne? Also gibt's da irgendwie Tipps, wie man das am besten auch macht?
Das bleibt komplett schwierig. Also solange es keine verpflichtenden Tests gibt, müssen Angehörige da ihren älteren Familienmitgliedern ruhig ins Gewissen reden. Eine mögliche Idee ist, Oma und Opa vielleicht einen freiwilligen Fahrtest vorzuschlagen oder auch Mutter, Vater. Die Tests werden dann mit FahrlehrerInnen durchgeführt und danach geben die eine Empfehlung aus. Denkbar wäre natürlich auch, dass der Staat hier mehr macht, indem er zum Beispiel kostenlose Deutschland-Tickets für ältere Menschen auf den Weg bringt, die ihren Führerschein dann freiwillig abgeben wollen. Gleichzeitig müsste aber hier natürlich der öffentliche Nahverkehr auch entsprechend ausgebaut werden. Wenn Oma Erna auf dem Dorf wohnt, wo nur zweimal täglich der Bus kommt, dann bringt ihr auch ein kostenloses ÖPNV-Ticket nichts.
Nee, das ist korrekt. Die EU-VerkehrsministerInnen wollen einheitlichere Führerscheinregeln auf den Weg bringen. Dabei sollen alle Menschen künftig bei ihrer Führerscheinverlängerung eine Selbsteinschätzung vornehmen. Das Ganze muss aber noch durchs Europaparlament, bevor es Gesetz wird. Justus Wolters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hatte die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der Krieg in Israel und Gaza, daneben viele andere Kriege und Konflikte auf der Welt, die es oft gar nicht in die Nachrichten bei uns schaffen. Kriege in der Welt bedeuten auch, dass Waffen gekauft werden. Das Stockholmer Institut für Friedensforschung SIPRI schaut sich jedes Jahr an, wie sich die Waffenindustrie entwickelt. Und im neuen Bericht steht, vielleicht erstmal überraschend, dass die wichtigsten Rüstungskonzerne der Welt im vergangenen Jahr weniger eingenommen haben als im Jahr davor. Einschätzen lassen wir uns das von Sarah Bressan. Sie ist Sicherheitspolitik-Expertin am GPPI, dem Global Public Policy Institute in Berlin. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Frau Bressan, der SIPRI-Bericht, der schaut sich ja das Jahr 2022 an. Da ging es Ende Februar los mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie kann es da sein, dass die weltweiten Waffenverkäufe gerade in so einem Jahr zurückgegangen sind?
Einmal haben wir es bei Waffenproduktion und Lieferung mit sehr langen Planungshorizonten zu tun. Also der Bericht sagt auch, dass jetzt gleichzeitig im Jahr 2022 große Aufträge in die Auftragsbücher der Produzenten eingegangen sind und dass ja auch schon erwartet wird, dass es in dem nächsten Bericht definitiv auch wieder größere Ausgaben sein werden. Der Bericht sagt auch, dass jetzt gerade in den USA beispielsweise Kapazitätsprobleme, sowohl was die Lieferketten angeht, also die Effekte des russischen Angriffskrieges waren ja nicht nur erstmal, dass mehr Waffen gebraucht werden, sondern auch der Fakt, dass eben Lieferketten teilweise unterbrochen sind und dann auch steigende Kosten in der Wirtschaft mit der Inflation und den wirtschaftlichen Effekten des Krieges. Und das hat alles alles dazu geführt, dass da jetzt auch nicht spontan quasi die Produktion hochgefahren werden konnte, wie das aber teilweise in anderen Regionen durchaus möglich war.
Das heißt aber jetzt, also es gab eine gestiegene Nachfrage, es dauert länger, bis dann neue Waffen ausgeliefert, auch produziert werden. Und das bedeutet eben, haben Sie ja auch schon angesprochen, dass das mit Blick auf die Zukunft nicht heißt, dass langfristig weniger Waffen verkauft werden, sondern eher das Gegenteil, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Genau, wir wissen ja schon, was eben, wie gesagt, an Aufträgen auch für die Zukunft eingegangen ist. Und vor allen Dingen können wir uns die aktuelle Weltlage anschauen. Wir müssen auch zum Beispiel in Betracht ziehen, dass der Report ganz explizit bei SIPRI sagt, dass die Datenlage zu Russland zum Beispiel nicht besonders gut ist. Also ja, da sagen die Autorinnen und Autoren des Reports ganz klar, haben sie auch nicht alle Informationen darüber, wie zum Beispiel in Russland Waffenproduktionskapazitäten hochgefahren werden, wie es da ausschaut.
Kann man einen direkten Zusammenhang herstellen zwischen mehr Waffen, die verkauft werden weltweit, und mehr Krieg? Also würden weniger Waffen auch weniger Krieg bedeuten?
So einfach ist das natürlich nicht, aber das lässt sich natürlich auch schwer so eindeutig nachweisen. Also wir haben beispielsweise eine Phase innerhalb des Kalten Krieges, in der ja immer noch ein kalter Krieg war, zumindest zwischen Russland und den USA damals, wo unfassbar viel für Rüstung ausgegeben wurde. Und dennoch ist dieser Krieg nie so auf diesem großen Level heiß geworden, in Anführungszeichen. Ja. Das heißt, man sieht da, dass es eben Rüstung auch geben kann, ohne dass die Waffen dann wirklich benutzt werden. Aber gleichzeitig ist das natürlich, gibt es auch einen Zusammenhang zwischen den sehr aktiv laufenden Konflikten, die wir sehen, und der Nachfrage nach Aufrüstung, die durchaus bedenklich ist.
Die USA sind ja, was die Gesamtrüstungseinnahmen angeht, international immer noch der große Platzhirsch, auch wenn die Einnahmen da im vergangenen Jahr zurückgegangen sind. Welche Trends sehen Sie da global? Wie verschieben sich die Machtverhältnisse auch im Rüstungsbereich da gerade?
Ja, also man muss sehen, dass der Report auf einige Trends eingeht, wie jetzt zum Beispiel im Nahen Osten, wo die Einnahmen 2022 hochgegangen sind, vor allem getrieben durch die Türkei, auch eben andere Player auf dem asiatischen Markt, China nach wie vor. Insgesamt ist es aber so, dass man da nochmal schauen muss, was sind jetzt wirklich Trends, die langfristig halten, und was sind Trends, die sich jetzt 2022 eben genau aus der Situation so dargestellt und ergeben haben. Also die Relevanz beispielsweise der israelischen Rüstungsindustrie, da sieht man, das wird auf Mittelfrist sich wahrscheinlich nicht verändern. Gleichzeitig habe ich schon gesagt, der Report sagt, die Datenlage zu Russland ist unglaublich schlecht. Also das ist was, wo man sehen muss, wie Russland es schafft, die Kapazitäten der Produktion aufrechtzuerhalten, vielleicht auch mit Unterstützung aus Staaten wie Nordkorea und China wieder aufzubauen. Also das sind eher so die großen Trends. Und weiterhin sehen wir natürlich im Hochtechnologiebereich auf der einen Seite die Vereinigten Staaten, auf der anderen Seite China und dann auch Verbündete, vor allem auch der Vereinigten Staaten.
Sagt Sarah Bressan vom Global Public Policy Institute in Berlin. Mit ihr habe ich über den neuen SIPRI-Bericht gesprochen. Dankeschön, Frau Bressan, fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr schon Kekse gebacken? Mein Favorit sind Macadamia-Schokokekse, sind mega lecker, backe ich immer in der Adventszeit. Wenn ihr das Rezept haben wollt, mail@deutschlandfunknova.de, schicke ich euch rüber. Für alle Bäckerinnen und Bäcker ist neben dem Ofen natürlich auch eins wichtig, also und neben einem guten Rezept, das Backpapier. Sorgt dafür, dass die Kekse nicht am Blech kleben bleiben, ist super praktisch. Das Problem, es ist nicht allzu umweltfreundlich. Es entsteht nämlich viel Müll, der nicht immer recycelt werden kann. Lukas Rosenthal aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Backpapier, ne? Klingt ja alles erstmal sehr natürlich, dachte ich auch immer, aber das ist nicht so.
Nee, leider nicht. Das Problem ist nämlich so eine Silikonschicht, die da oft drauf ist, auf dem Backpapier. Die sorgt dafür, dass man, dass da Sachen nicht so schnell drauf kleben bleiben, zum Beispiel irgendwelche Keksreste. Also auch ziemlich praktisch, wenn man erstmal so darauf guckt.
Ja, eben.
Aber das Problem ist, dieses Silikon, das auf dem Papier drauf ist, sorgt dafür, dass man es auch nicht recyceln kann. Backpapier gehört deshalb auch fast immer in den Restmüll und nicht in den Papiermüll, wie man vielleicht denken könnte. könnte.
Toll, jetzt kann ich auch das Backpapier nicht mehr mit gutem Gewissen benutzen, oder wie? Also Silikon klingt jetzt nicht so gesund, aber ist erstmal jetzt nicht unbedenklich, oder wie? Also sonst ist Backpapier okay.
Ja, schon. Also das Bundesamt für Risikobewertung, das sagt zwar, dass in Backpapier auch manchmal andere bedenkliche Stoffe drin sein können. Formaldehyd zum Beispiel. Die Dämpfe davon, die gelten als krebserregend. Aber das ist alles grundsätzlich über so Grenzwerte geregelt. Und verschiedene Verbraucherschützende, die haben sich das mal angeguckt und jetzt kein Backpapier gefunden, das für Menschen gefährlich wäre. Also erstmal keine Gefahr für die Gesundheit.
Okay, aber wenn ich jetzt der Umwelt zuliebe weniger Backpapier nutzen möchte, kann ich das nicht auch einfach 2-3 Mal benutzen?
Ja, das geht. Darüber habe ich mit Marina und Josef gesprochen. Die beiden haben als Pärchen einen Blog über nachhaltiges Kochen und Backen. Nachhaltig verstört, heißt der. Mhm. Backpapier benutzen sie jetzt in dieser Plätzchensaison nur noch selten. Aber wenn sie das machen, dann eben genauso wie du sagst. Sie benutzen es nämlich einfach mehrmals, sagt hier Marina.
Wir legen das einfach zur Seite und benutzen das dann öfter eben als einmal. Das funktioniert eigentlich relativ gut, weil da nicht so viele Rückstände drauf haften bleiben eigentlich in der Regel. Das heißt, es ist dann schon 5-6 Mal im Einsatz. Und danach muss man halt schauen, irgendwann, also bei dem Backpapier, das wir benutzen, das wird dann brüchig und dann kann man es natürlich nicht mehr benutzen.
Faustregel ist da, je länger und je heißer gebacken wird, desto öfter sollte man das Backpapier auch wechseln. Wenn da jetzt aber nicht so riesige Fettflecken drauf sind oder irgendwie alles von Keksteig verklebt ist, dann kann man das wirklich ohne Probleme auch öfter benutzen. Viele Hersteller, die empfehlen das sogar auf ihren Verpackungen.
Und geht es auch komplett ohne Backpapier?
Ja, auch das geht. Zum Beispiel mit so einer Dauerbackfolie aus Silikon. Die kann man dann auch abwaschen nach dem Benutzen. Josef vom Blog über nachhaltiges Backen benutzt die aber nicht so gerne.
Aber was unser größtes Bedenken war, warum wir die dann, nachdem sie dann irgendwann das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben, nicht wieder erneuert haben, war, dass die halt alle aus Kunststoff im Endeffekt sind und wir halt auf Dauer nicht wollten, dass wir beim Backen mit der Hitze eben immer unsere Lebensmittel quasi direkt auf dem Kunststoff haben, mit den Weichmachern, die dann theoretisch bei der Hitze austreten.
Wenn man die dann doch benutzt, dann sollte man eben ganz genau auf die Temperatur im Ofen achten. Wenn die höher als so zwischen 230 und 260 Grad ist, dann können da nämlich tatsächlich gesundheitsschädliche Chemikalien frei werden.
Okay, also Kekse backt man ja in der Regel nicht so heiß. Die habe ich immer eher tiefer. Das heißt, das geht dann schon. Wenn ich Kekse aber vielleicht auch einfach nur so aufs Blech lege, ne, dann muss ich am Ende schrubben, weil es meistens immer eine kleine Sauerei ist. Gibt's da auch Tipps von den Profis?
Ja, auch da haben die einen Tipp. Erstmal hilft es natürlich, wenn das Blech ordentlich eingefettet ist. Ne? Mhm. Dann backt es nicht so viel an und so weiter und ist dann am Ende auch leichter zu putzen. Aber wenn es dann ans Schrubben geht, da hat Josef diesen Trick für uns.
In erster Linie natürlich erstmal mit Spülmittel und Wasser probieren. Da geht oft schon relativ viel weg. Wenn dann wirklich so eingebrannte Stellen übrig bleiben, kann man sich aus Backpulver und Wasser so eine Art Paste quasi mischen und das dann am besten einfach über Nacht oder ein paar Stunden einwirken lassen. Und dann sollte eigentlich mit klarem Wasser und einem Schwammtuch oder so alles runtergehen.
So, oder ihr habt einfach eine riesige Spülmaschine, in die das ganze Blech dann reinpasst, ist vielleicht auch noch eine Idee.
Ich finde, Backpapier mehrmals verwenden, ne? Das nehme ich mir nochmal mehr zu Herzen. Jetzt für die Backzeit ist doch ein guter Tipp. Lukas Rosendahl aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat uns erklärt, wie wir Backpapier richtig verwenden und wie wir auch beim Backpapier sparen können. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In München war am Wochenende eher der Schlitten oder die Langlaufskier das Fortbewegungsmittel der Wahl. Da hat so viel geschneit, dass der Verkehr erstmal lahmgelegt war. Jetzt liegt natürlich nicht überall so viel Schnee wie in Süddeutschland, aber es ist vielerorts weiß geworden und auch kalt. Und mit Blick auf den Winter fragt man sich, wie kann man da sicher mit dem Fahrrad unterwegs sein? Das klären wir mit Axel Möhrer. Er ist Fahrradfachmann und Sprecher beim ADFC. Herr Möhrer, fahren Sie auch bei Schnee und Eis Fahrrad?
Ja, wenn es einigermaßen möglich ist, dann mache ich das. Aber ich bin dann besonders vorsichtig und bereite mich dann auch auf so eine Strecke vor.
Sind Schnee und Eis das Schlimmste, was einem als Fahrradfahrer, Fahrradfahrerin passieren kann? Oder ist gerade noch das Laub, was ja aus dem Herbst noch auf den Straßen liegt, eigentlich viel schlimmer?
Also das Schlimmste sind meistens Verkehrsverhältnisse, die dazu führen, dass es zu Unfällen kommt. Hier bei Schnee und Eis oder bei Blättern. Ja, die sind gefährlich, aber das ist irgendwo auch beherrschbar. Ich kann mich ja als Radfahrer ein wenig einstellen. Sofern die Städte freiräumen, kann ich mit zum Beispiel mit grobstolligen Reifen arbeiten. Ich kann etwas die Luft rauslassen, um einen besseren Grip zu haben. So kann ich mich ein bisschen einstellen auf etwas glattere Untergründe. Aufpassen muss ich natürlich auf jeden Fall.
Thema Luft rauslassen. Das heißt, wenn man jetzt nicht unbedingt den Reifen so komplett aufpumpt, wie man das vielleicht im Sommer macht, dann bringt das auch schon was. Wie viel Luft sollte man da rauslassen?
Ja, also die meisten Leute fahren ja mit viel zu wenig Luft. Also üblicherweise bei einem normalen Tourenrad müssen sie 3,5 bar drauf machen. Das haben viele Leute gar nicht. Und dann merkt man ja, dass das Fahrradfahren nicht so leicht geht. Das hat genau damit zu tun, dass nämlich der Reifen eigentlich nicht in der Mitte rollt, sondern mit einer Fläche rollt. Das ist im Winter dann ganz praktisch. Aber es erschwert natürlich das Fahren. Ja, also ein Bar würde ich auf jeden Fall rausnehmen, vielleicht auch 1,5. Aber das muss man ein bisschen ausprobieren. Mhm. Aber sinnvoll ist es natürlich auch im Winter, wenn man in der Gegend mit Schnee und viel Laub fährt, dann vielleicht auch einfach eine Art Winterreifen, also einen grobstolligen, etwas breiteren Mantel, sofern das möglich ist vom Rahmen her, den aufzuziehen, um dann einfach im Winter besseren Grip zu haben.
Das wäre dann ja so ein bisschen, wie man das beim Autofahren ja auch macht. Das sieht man im Winter dann auch Autoreifen, Winterreifen drauf. Ist aber natürlich auch erstmal deutlich teurer, wenn man jetzt die Reifen dann beim Fahrrad auch wechseln muss, ne?
Also wir reden ja hier nicht wie beim Auto wirklich immer Winterreifen, die 100 und 200 Euro kosten. Also ein ordentlicher Mantel kostet um die 50 Euro und den kann ich ja viele, viele Winter benutzen. Also ich glaube, das sind Summen, die kann man oder sollte man auch zum eigenen Schutz aufwenden.
Wie ist es mit irgendwie Spikes oder so? Gibt's da oder Schneeketten fürs Fahrrad? Gibt's das auch, wenn es jetzt mal richtig viel Schnee liegt?
Ja, also Schneeketten fürs Fahrrad habe ich noch nicht gehört, das ist eine gute Frage. Nein, Spikes gibt es wirklich. Spikes sind natürlich dann sinnvoll, wenn man auf vereisten Strecken unterwegs ist. Das machen manche Leute, also ich habe auch schon solche Winterradler gesehen. Die brauchen die dann, wenn sie wirklich durch tiefen Schnee oder über überfrorene Flächen fahren. Ansonsten hat man da natürlich, sagen wir mal, auf einem Asphalt, wenn ich also in eine Stadt reinfahre, auf einem Asphalt ganz schlechte Boden. Also insofern, da brauche ich wirklich Schnee und Eis als Untergrund. Das ist also nur was für Spezialisten.
Was sollte man beim Bremsen beachten, wenn jetzt Schnee und Eis ist?
Also man sollte das wie immer machen, nämlich gefühlvoll, so wie Sie das im Übrigen beim Autofahren ja auch haben. Wenn Sie da richtig in die Eisen steigen, dann rutschen Sie ja so weg und rutschen in ein Hindernis rein. So ist das beim Fahrrad auch. Also moderates Tempo, in Kurven sehr gut aufpassen und auch sehr vorsichtig bremsen, aber mit beiden.
So, und bei welchem Wetter würden Sie jetzt sagen, da sollte man das Rad dann doch lieber stehen lassen?
Naja, man hat ja in München da die Verkehrsverhältnisse gesehen, da kam ja kein Mensch mehr durch, keine Züge, keine Flugzeuge. Da hatten auch die Radfahrer ihre Probleme. Nur, wer dann wirklich mal ein ordentliches Mountainbike unterm Hintern hat, der wird es auch genießen, weil der immer noch fahren kann. Und es macht dann sogar Spaß.
So, wie wir im Winter sicher Fahrrad fahren können. Tipps von Axel Möhrer vom ADFC. Herzlichen Dank, Herr Möhrer.
Frau Klein, machen Sie es gut und fahren Sie schön.
Das werde ich tun, mit weniger Luft. Dankeschön.
Ja, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.